Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb grüßt Sie aus München recht herzlich Nadja Neubauer. In einer Reihe befassen wir uns mit einem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialu. Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Grialu gibt darin Tipps für das geistliche Leben, erklärt die christlichen Mystiker des Karmel, die aus persönlicher Gotteserfahrung sprechen und in ihren Schriften den Weg des inneren Gebets erschließen. Der selige Pater Maria Eugen Grialu war Karmelit und Gründer des Säkularinstituts Notre-Dame-de-Vie, unsere liebe Frau vom Leben, das nach der Spiritualität des Karmel lebt. Heute geht es hier bei uns ganz besonders um das grundlegende Thema der Demut, das Fundament für ein christliches Leben. Und dazu ist uns aus Frankreich zugeschaltet vom Institut Notre-Dame-de-Vie, Professorin Dr. Dorothea Merkies, ich grüße Sie hier auf Sendung. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank, Frau Neubauer. Ich freue mich wieder, also mit Ihnen, bei Ihnen zu sein. Und zuerst ein ganz herzlicher Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Horeb. In unserer letzten Sendung über Spiritualität nach dem Werk vom seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus, Ich will Gott schauen, haben wir über den Wert der Selbsthingabe im christlichen Leben gesprochen. Für Pater Maria Eugen sind Selbsthingabe und Demut zwei wesentliche, untrennbar, ja unverzichtbare Bedingungen, die Gottes Wirken in uns fördern. Heute wollen wir uns näher mit der Demut befassen und zeigen, dass sie Gottes Gaben unwiderstehlich auf sich herabzieht. Pater Maria Eugen leitet das Kapitel über die Demut in seinem Buch mit einem Zitat von Teresa von Avila ein, Zitat, vor der unendlichen Weisheit, das möge man mir glauben, gilt ein bisschen Beschäftigung mit der Demut, ja, ein einziger Akt dieser Tugend, mehr als alle Wissenschaft der Welt. Das sagt Teresa von Avila in ihrem Leben, Kapitel 15. Teresa wird nicht müde, die Bedeutung der Demut zu betonen. Den Christen, die vorwärts kommen wollen, sagt sie, Zitat, die Losung heißt Demut, Demut. Durch sie lässt sich der Herr alles abbringen, was wir von ihm wollen. Innere Burg, vierte Wohnungen. Also mit Pater Maria Eugen wollen wir das Thema Demut in drei Schritten analysieren. Zuerst werden wir überlegen, warum die Demut so wichtig, so nötig ist. Dann werden wir die einzelnen Stufen und Formen der Demut untersuchen und schließlich werden wir die Wege betrachten, die zur Demut führen. Also zuerst Notwendigkeit, Bedeutung der Demut. Betrachten wir zuallererst das Beispiel von Jesu Demut. Jesus ist ja unser Modell für alle. Was sagt Jesus zu den Jüngern, die ihm nachfolgen wollen? Er sagt, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Tatsächlich, wenn wir Jesus in der ersten Phase seines öffentlichen Lebens betrachten, stellen wir fest, dass er seine Sendung und seine Botschaft mit großer Zurückhaltung kundtut. Als er eines Tages seine Apostel fragt, für wen hält man mich, antworteten sie ihm, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für einen Propheten. Ihr aber, fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete ihm, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus erwiderte, selig bist du, Simon, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Diese Szene zeigt uns, dass sich Jesus seinen Apostel nicht selbst als Messias offenbarte und dass er dies noch im zweiten Jahr seines Predigens vor der Öffentlichkeit geheim halten wollte. Dennoch lässt sich Jesus von bestimmten Personen gleich im ersten Jahr seines öffentlichen Wirkens erkennen. Von Nikodemus und der Samariterin zum Beispiel. Und ihre Begegnung mit Jesus möchten wir analysieren, denn sie zeigt deutlich, wie Demut uns für das Licht Gottes aufnahmebereit macht. Also betrachten wir die Begegnung Jesu mit Nikodemus. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 21. Nikodemus ist ein Gesetzeslehrer und Mitglied des Hohen Rates. Er gehört also zur sozial gehobenen, religiösen Gesellschaftsschicht Jerusalems. Wie so manche seiner Kollegen hat er Jesus auf seiner ersten Reise nach Jerusalem wohlwollend zugehört. Er muss besonders berührt worden sein, denn er, der Schriftgelehrte, will Jesus, den Ungelehrten, aufsuchen und ihm Fragen stellen. Er tut es bei Nacht, vielleicht aus Furcht. Dennoch ist ihm dieser Schritt in Anbetracht seiner Stellung hoch anzurechnen. Also es entspinnt sich zwischen Nikodemus und Jesus ein angeregtes Gespräch. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus scheint den Fragen des Nikodemus zuvorzukommen, der aber begreift nicht. Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, wiedergeboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortet, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also Jesu Rede ist anspruchsvoll und Nikodemus begreift immer weniger. Wie kann das geschehen? Das Haupthindernis für die Pharisäer, wenn sie Jesus begegnen, ist ihr geistiger und geistlicher Hochmut. Jesus möchte Nikodemus helfen, diesen Hochmut zu überwinden und seine Unkenntnis zu akzeptieren. Er antwortet ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Dieses Wort trifft Nikodemus hart. Er, der Gesetzeslehrer, muss sich das von einem ungelehrten Mann sagen lassen. Er nimmt es aber ohne Widerrede hin. Er lauscht jetzt und begreift. Die Demütigung hat ihm den geistigen Zugang geöffnet. Und in die heilbringende Wunde gießt Jesus flutendes Licht. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also bereits in den ersten Monaten von Jesu Predigtätigkeit werden Nikodemus die Mysterien der Menschwerdung und der Erlösung eröffnet. Ihm, Nikodemus, vor jedem anderen. Nikodemus hat verstanden, denn später, wenn sich das Drama auf Galvaja vollzieht, wird er sich daran erinnern. Während die Apostel vor dem Geheimnis des Kreuzes davonlaufen, wird er, Nikodemus, aus der Verborgenheit hervortreten und eine Mischung aus Myrrhe und Aloe bringen und seinem gekreuzigten Gott die letzte Ehre erweisen. Ein paar Tage nach der Begegnung mit Nikodemus verlässt Jesus Jerusalem. Er will nach Galiläa zurückkehren. Dazu wählt er den direkten Weg durch Samarien. Und da wird seine Begegnung mit der Samariterin stattfinden. Johannes Kapitel 4, Vers 5 bis 41. Gegen Mittag, nach stundenlanger Wanderung, gelangt Jesus zum Jakobsbrunnen. Während seine Jünger im Nachbarort etwas zum Essen besorgen, kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus bittet sie um einen Schluck Wasser. Darüber wundert sich die Samariterin. Sie hat erraten, dass dieser Fremde ein Jude ist. Und wir können uns denken, was ihr dabei durch den Kopf geht. Wie wagt es dieser Jude, eine Samariterin um einen Dienst zu bitten, er, ein Mann, eine Frau anzusprechen? Weiß er denn nichts von dem unversöhnlichen Hass, der Juden und Samariter trennt? Sollte er nicht froh sein, dass man ihn unbehelligt lässt? Also schnippisch, fast ein wenig feindselig, antwortet sie: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Jesus lässt sich von ihrem Ton und ihrem Auftreten nicht beirren. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ironie, vielleicht auch Erstaunen schwingen mit, wenn sie sagt, woher hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Jesus lässt nicht locker. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Also jetzt erwarten der Frau ein Verlangen. Und ehrfürchtig, respektvoll bittet sie: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe. Die Samariterin hat noch nicht begriffen. Sie ist noch nicht fähig, das wunderbare Geschenk entgegenzunehmen, das ihr der Herr anbietet. Und so spinnt sich das Gespräch fort. Jesus sagt zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Und Jesus: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Also unter dem Schock dieser demütigenden Wahrheit ändert die Frau ihre Haltung. Vorher selbstbewusst und fast herausfordernd, ist sie jetzt respektvoll, bescheiden und fügsam. Und da sie die verwundende Demütigung hinnimmt, kann Licht in ihre Seele fallen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Wunde wurde geschlagen, um dem Licht Einlass zu verschaffen. Und Jesus schenkt es im Überfluss. Nicht aus Samarien, sondern von den Juden kommt das Heil, sagt er. Aber die Frau darf getrost sein, die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Und damit kündigt Jesus die Kirche an. Geradezu unersättlich fährt die Samariterin fort. Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagt Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Die Frau kann es kaum fassen. Vor Freude vergisst sie ihren Wasserkrug bei Brunnen und sie läuft zu ihren Landsleuten und bringt ihnen die frohe Botschaft. Und viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin. Also das lebendige Wasser, das durch die schmerzende Wunde der Demütigung in ihre Seele geströmt war, hatte sie, gemäß dem Herrenwort, in eine sprudelnde Quelle verwandelt, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Pater Maria Eugen vergleicht diese beiden Begegnungen Jesu, also mit Nikodemus und mit der Samariterin, mit der Bekehrung des heiligen Paulus, wie sie die Apostelgeschichte berichtet, Kapitel 9. Als Saulus machte er sich auf den Weg nach Damaskus, um die Anhänger Christi dort zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs stürzte er aber plötzlich zu Boden und hört: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Antwortete er. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Als sich Saul mit staubigen Kleidern erhob, war er blind geworden. In diesem Zustand musste er sich von seinem Begleiter in die Stadt hineinführen lassen. 3 Tage lang konnte er nicht sehen, er aß und trank nicht. Also Ohnmacht, Einsamkeit, Demütigung, all das erwartete Saulus in Damaskus, wohin er mit einem glänzenden Auftrag aufgebrochen. So fand Paulus, der Völkerapostel, durch die niedere Pforte der Demütigung Zutritt zum Christentum und zum Licht des großen Geheimnisses, dessen Herold und Diener er werden sollte. Also diese Begebenheiten haben nicht nur erzählerischen Wert. Sie machen uns begreiflich, nach welchem Grundsatz Gott sein Licht und sein Erbarmen schenkt. Jesus formulierte ihn einmal in einem Dankgebet: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Matthäus Kapitel 11, Vers 25. Also Gott schenkt seinen Reichtum den Demütigen, verbirgt ihn jedoch vor den Stolzen und Satten. Gott sozusagen kann auf die Demut nicht verzichten. Sie ist ihm so teuer, dass sie in seinen Augen alles Fehlende ersetzt. Im ersten Brief des Petrus lesen wir: Alle begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Das beste Beispiel ist natürlich Maria, aber auch viele andere Figuren aus der Bibel, die ihre Demut für Gottes, die ihre Demut für Gottes Gnadeaufnahme bereit machten. Und jetzt könnten wir uns vielleicht fragen, welche sind die Stufen oder Formen der Demut? Aber Frau Neubauer, ich schlage vor, wenn Sie mit einverstanden sind, dass wir vielleicht eine kleine musikalische Pause einlegen, wenn es Ihnen das recht ist.
Wir machen eine kleine Pause hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und sind dann gleich wieder zurück mit unserem Thema und befassen uns dann näher mit den Stufen oder Arten der Demut. Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. In einer Reihe befassen wir uns mit dem Buch des seligen Pater Maria Eugen Rialu, Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Rialu gibt darin Tipps für das geistliche Leben, erklärt die christlichen Mystiker des Karmel, die aus persönlicher Gotteserfahrung sprechen und in ihren Schriften den Weg des inneren Gebets erschließen. Der selige Pater Maria Eugen Grialo war Karmelit und Gründer des Säkularinstituts Notre-Dame de Vie, von dem Sie hier jetzt gerade auch dieses wunderschöne Lied gehört haben. Und von dort ist uns auch unsere heutige Referentin zugeschaltet, Professor Dr. Dorothea Merkies. Und mit ihr schauen wir heute auf das grundlegende Thema der Demut und machen hier auch jetzt weiter mit den Arten der Demut.
Ja, vielen Dank. Also wie angekündigt, möchten wir im zweiten Teil mit Pater Maria Eugen die einzelnen Stufen und Formen der Demut untersuchen. Teresa von Avila erklärt uns, warum die Demut eine so große Anziehungskraft auf Gott ausübt. Zitat: Ich überlegte mir einmal, aus welchem Grund wohl unser Herr so sehr die Tugend der Demut liebt, weil Gott die höchste Wahrheit ist und die Demut nichts anderes ist, als in der Wahrheit zu leben. Das schreibt sie in ihrem Buch Innere Burg in den 6. Wohnungen. Also demütig sein heißt vor Gott in der Wahrheit stehen. Gott ist unser Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Je nachdem, wie wir unsere Beziehung zu Gott wahrnehmen, unterscheidet man zwei Arten von Demut. Die einsichtige, vernünftige Demut und die glühende Demut. Also auf Französisch die l'humilité claire, raisonnable et l'humilité fervente, also glühende Demut. Also die Übersetzung ist immer ein bisschen holprig, es ist nicht immer einfach, solche Begriffe zu übersetzen. Ich würde auch gern sagen, es gibt zwei Formen der Demut, eine menschliche oder eine göttliche und eine göttliche Demut. Also die einsichtige und vernünftige Demut, menschlich bedingt, wird vom Verstand erleuchtet. Solche Demut erwirbt man sich, wenn man sich um Selbsterkenntnis bemüht, zum Beispiel die übernatürlichen Wahrheiten betrachtet und das Beispiel Jesu Christi nachahmt. Wenn wir unsere Fehler und Sünden erkennen, unsere Unfähigkeit zum Guten oder die Erniedrigungen und Demütigungen, die Christus ertragen hat, dann begreifen wir, dass wir von unserem Stolz lassen müssen. Die glühende Demut, also eher unter göttlichem Einfluss, die glühende Demut ist eher eingegossen als erworben. Zitat von Pater Maria Eugen. Sie erwacht in der Seele durch einen göttlichen Strahl, der die Transzendenz Gottes, die eigene Armut oder ein Mysterium Christi erhält, so dass sich der Mensch im Blick auf den unendlichen Gott oder im Licht Jesu Christi an seinen Platz stellen lässt. Nach dem Zeugnis aller geistlichen Meister besteht zwischen der glühenden und der vernünftigen Demut ein ungemein großer Abstand. Das Licht, das zur glühenden Demut führt, kommt direkt von Gott durch die Gaben des Heiligen Geistes. Es ist unvergleichlich intensiver als das Licht der vernünftigen Demut, das dem Nachdenken entspringt. Das Licht der glühenden Demut ist nicht nur ein blendendes Licht, sondern zugleich eine verändernde Kraft. Sie schafft ein tiefes Gefühl, das unser ganzes Wesen erfasst. Sie gibt uns eine lebendige Erfahrung von unserer Kleinheit und Armseligkeit, so dass die Seele in die Haltung der Wahrheit versetzt wird. Thérèse von Lisieux, die kleine Thérèse vom Kind Jesus, beschreibt in ihren Werken immer wieder, wie die glühende Demut ihr Frieden und Freude bereitet. Zitat aus ihrer Autobiografie: Jetzt habe ich mich darin ergeben, mich stets unvollkommen zu sehen, und ich finde hierin meine Freude. Oder auch mir passieren Schwachheiten, aber ich freue mich darüber. Es tut so gut, sich schwach und klein zu fühlen. Das sagte sie ein paar Wochen vor ihrem Tod. Also die glühende Demut bildet auch die Grundlage für Therese von Lisieux' Lehre von der geistlichen Kindschaft. Denn, wieder ein Zitat, je schwächer man ist, ohne Wünsche, ohne Tugenden, umso eher ist man geeignet für das Wirken dieser verzehrenden und umwandelnden Liebe. Das schreibt sie an ihre Schwester Marie. Also wir haben zwischen der vernünftigen, menschlichen und der glühenden, göttlichen Demut unterschieden, je nach dem Licht, das sie erleuchtet. Man kann aber auch verschiedene Formen der Demut unterscheiden, wenn man die unterschiedlichen Formen des Stolzes oder Hochmuts erkennt, welche die Demut zu bekämpfen hat. Beispiel: Stolz auf äußere Güter, Hochmut des Willens und des Verstandes, schließlich geistlicher Hochmut. Je kostbarer die Güter sind, auf die sich der Stolz beruft, desto subtiler und gefährlicher wird er. Und dementsprechend muss sich die Demut verfeinern und vertiefen, sowohl die vernünftige wie auch die glühende Demut. Betrachten wir nun diese einzelnen Formen des Hochmuts. Zuerst Stolz auf äußere Güter. Also zu den äußeren Gütern zählt alles, was mit Ruhm und Ehre zu tun hat, also äußere Vorzüge und Werte, Schönheit und Reichtum, Rang und Name, Ehrungen und so weiter. Das ist der einfältigste Hochmut und dafür auch der ungefährlichste, weil er oberflächlich ist und meistens zergeht er als erster im Licht der Demut. Zweitens der Hochmut des Willens. Dieser Hochmut sitzt im Willen und nährt sich von dessen Gütern, besonders von der eigenen Kraft, deren er sich bewusst ist. Er versucht in einem übertriebenen Selbstvertrauen, andere zu beherrschen. Er strebt nach Unabhängigkeit. Er stellt die bestehende Autorität in Frage. Also mit dieser Haltung zersetzt er die gesellschaftliche Fügung in der Familie wie in der Öffentlichkeit, indem er die Unterordnung, also das Prinzip der Ordnung und Zusammenarbeit, verweigert. Das prototypische oder paradigmatische Beispiel des Hochmuts des Willens ist Luzifer und die rebellischen Engel. Ich will nicht dienen, non serviam, sagte Luzifer. Und wir wissen, was darauf folgte. Jesus dagegen ist gekommen, um zu dienen und nicht, um sich dienen zu lassen. Er ist gehorsam geworden bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er allein kann uns durch sein Beispiel die Größe und den Wert der Unterwerfung lehren. Aber die Erniedrigung Jesu Christi bleibt für die Menschen eine Torheit, solange sie nicht innerlich vom Lichte Gottes erleuchtet wurden. Jetzt komme ich zur dritten Form des Hochmuts, also der Hochmut des Geistes. Der Hochmut des Willens, erklärt Pater Maria Eugen, stützt sich gewöhnlich auf den geistigen Hochmut. Das Non serviam, ich will nicht dienen, der sich auflehnenden Engel entsprang einer hochmütigen Selbstherrlichkeit. Geblendet von ihrem eigenen Wesen hatten diese Geister keinen Blick für das ewige Licht Gottes. Und damit hatten sie auf die göttliche Schau verzichtet und sich zur ewigen Gottferne verdammt. Und doch findet der geistige Hochmut ein Heilmittel, wenn er mit der Wahrheit und ihren Mysterien in Berührung kommt. Das Studium der offenbarten Wahrheit zum Beispiel und vor allem Akte des Glaubens bringen ihm bereits eine Läuterung. Wirklich geläutert wird der Hochmut des Geistes aber erst, wenn ihn das göttliche Licht selbst erfasst. Wenn der Gottsuchende vom unendlichen Licht geblendet und seine Vermögen ausgeschaltet wurden. Denken wir an Paulus, den wir eben erwähnten. Oder wenn er die göttliche Finsternis ausgiebig erduldet hat, vor allem in der Nacht des Geistes. Dann begreift der Gottsuchende, dass Gottes Pläne und Gedanken nicht die unseren sind. Er sieht ein, dass Gott alles Wissen und alle Einsicht übersteigt. Auf dieser Ebene, wo alles Wissen versagt, ist der Geist von seinem Hochmut gereinigt und Licht durchflutet die Seele. Der Christ sieht nun alle Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit. Jetzt komme ich zum vierten Hochmut, zur vierten Art des Hochmuts, zum geistlichen Hochmut. Für diese Sünde, für die Haltung, die daraus entspringt, bietet uns das Evangelium ein anschauliches Beispiel, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Lukas Kapitel 18. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Wie es sich gehört, geht der Pharisäer nach vorne ins Heiligtum. Wäre er hinten im Vorhof stehen geblieben, hätte man sich mit Recht darüber gewundert, denn er ist ein frommer und angesehener Mann. Er betet so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den Zehntelteil meines ganzen Einkommens. Was er sagt, ist bestimmt wahr. Er brüstet sich nicht mit Dingen, die er nicht wirklich täte. Betrachten wir nun den Zöllner. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Also der Zöllner, dieser bei allen verhasste Betrüger, stellt sich ebenfalls an den Platz, der ihm zusteht, hinten, und bekennt seine Vergehen. Also beide, Pharisäer und Zöllner, sind aufrichtig. Der Pharisäer, der auf seine Tugendhaftigkeit stolz ist, und der Zöllner, der sich wegen seiner Sünden erniedrigt. Gott scheint sich weder für die Sünde noch für die Tugend zu interessieren. Bei dem einen bemerkt er nur die Selbstgefälligkeit, bei dem anderen nur die Demut. Und Jesus kommentiert: Ich sage euch, dieser, der Zöllner, kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Er lässt die Reichen leer ausgehen, er erhöht die Niedrigen. Lukas Kapitel 1, das hören wir wieder heute, also im Evangelium, das im Magnificat von Maria. Der geistliche Hochmut droht uns allen, die wir uns in der Kirche einsetzen, engagieren und überzeugt sind, dass wir unentbehrliche Arbeiter in Gottes Reich sind. In Kapitel 7 warnt Jesus alle, die sich mit empfangenen Gaben und Charismen brüsten. Zitat: Viele werden an jenem Tag, also am letzten Tag, zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich, Jesus, ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übeltäter. Also ein hartes Urteil. Nur Heilige, die im Lichte Gottes die ernste Gefahr dieses Hochmuts erkannt haben, können uns Gottes Forderungen erklären und sagen, warum er diese Sünde so streng verurteilt. Hören wir, was der vom Kind Jesus am Ende ihres Lebens sagt. Oh, wenn ich untreu wäre, wenn ich auch nur die geringste Untreue beginge, ich fühle, Ich würde mit schrecklicher Verwirrung dafür zahlen müssen und ich könnte den Tod nicht mehr annehmen. Und wenn sie gefragt wird, ja, was für eine Untreue, dann sagt sie, wenn ich zum Beispiel sagen würde, diese Tugend habe ich erworben, ich weiß, dass ich sie üben kann. Das wäre schrecklich, sagt sie. Und da könnten sie also in den Abgrund stürzen. Hören wir auch Angela von Foligno, die in ihrem geistlichen Testament ihre Begleiterinnen mahnt. Zitat: Kinder, seid demütig. Kinder, seid sanftmütig. Ich meine nicht das äußere Verhalten, sondern den Herzensgrund. Kümmert euch nicht um euer Ansehen oder um eure Ehre. O meine Kinder, bleibt klein, damit euch Christus zu seiner und eurer Vollkommenheit erheben kann. Die Ehren, die uns nur aufblähen, sind verwerfliche Eitelkeiten. Flieht vor ihnen, denn sie sind sehr gefährlich. Hört mir aber gut zu, sie sind nicht so gefährlich wie die geistlichen Eitelkeiten. Die größten Eitelkeiten sind die, zu zeigen, dass man fähig ist, von Gott zu sprechen, die Heilige Schrift zu verstehen, Wunder zu vollbringen, zur Schau zu stellen, dass das Herz ganz in Gott versunken ist. Neben dieser höchsten Eitelkeit sind die weltlichen Eitelkeiten nur winzige, leicht zu korrigierende Fehler. Also Sie sehen, die Warnung ist ernst. Und wir müssen sie ernst nehmen. Pater Maria Eugen, der viele Christen, vor allem Ordensleute, geistlich begleitete, stellte aus seiner Erfahrung fest, die Verwüstungen, die der geistliche Hochmut in der Welt der Seelen anrichtet, sind wahrhaft unermesslich und fürchterlich. Das steht in Ich will Gott schauen, Seite 441. Wie kann man diese Verwüstungen vorbeugen? Welche Wege führen uns zur echten Demut? Auf diese Frage versuchen wir zu antworten in meinem letzten Teil, im dritten Teil, Wege zur Demut. Also die schlimmen Übel, die der Hochmut verursacht, sollten uns wachsam machen und uns eine heilsame Furcht vor jeglichem Hochmut einjagen. Die Tugend der Demut hingegen sollte uns höchst begehrenswert erscheinen, weil sie Gottes Gaben auf uns herabzieht. Wie können wir diese Tugend der Demut erwerben? Durch Gewissenserforschung kann man nur die vernünftige Demut erwerben. Aber wir sehnen uns schon auch nach der glühenden Demut. Also die glühende Demut erwacht, wenn Gottes Licht in unsere Seele einfällt. Es wäre also vergeblich, sie aus eigenem Bemühen erlangen zu wollen. Aber Akte der Demut können unseren guten Willen beweisen. Und dieser genügt Gott, der ihn mit seiner wirksamen Gnade belohnt. Also Akte der Demut. Erster Weg. Zweitens, das Gebet ist die Möglichkeit, die Jesus selbst uns empfiehlt, um göttliche Gnadenerweise zu erhalten. Bittet und es wird euch gegeben, denn wer bittet, der empfängt. Also bitten wir um Demut. Ein Armer, der um sein Elend weiß, hält die Hand auf. Ein Hochmütiger, der seinen Hochmut erkennt, muss um Einsicht in die Wahrheit betteln, die zur Demut führt. Und er muss umso flehender darum bitten, je größer sein Hochmut ist. Denn die Demut ist die Voraussetzung und Grundlage jeden geistlichen Fortschritts. Dritte Möglichkeit, dritter Weg. Es ist also wichtig, um das Licht der Demut zu bitten. Aber nicht weniger wichtig ist es, dieses Licht gut aufzunehmen, Gottes Licht. Wenn wir von einem läuternden und zugleich demütigen Licht erhellt werden, Sollen wir Gott für diese Einsicht aus ganzem Herzen danken und uns bemühen, dieses Licht nicht zu verlieren, denn es ist Gottes Antwort auf unser Gebet. Viertens, Gott kann noch eine andere Antwort geben. Sie ist manchmal weniger angenehm, muss aber mit der gleichen Dankbarkeit entgegengenommen werden. Die Demütigung an sich. Demütigungen erfahren wir durch unsere Unzulänglichkeiten, durch unser Versagen, manchmal auch durch die Missgunst der anderen. All das sind kostbare Erweise von Gottes Fürsorge, der seine ganze Macht und Weisheit aufbietet, um uns zu formen, zu läutern. Wie könnte man sie anders beurteilen? Zumal, wenn man sieht, denken Sie an Nikodemus, die Samariterin, dass jede tiefe Gnade oft einer Demütigung entspringt. Also als ob diese Demütigung ihr normales Erdreich wäre. Demütigung als Erdreich. Erlauben Sie mir hier bitte eine lexikalische, linguistische, aber bedeutungsvolle Bemerkung. Das lateinische Wort für Demut heißt humilitas. Und humilitas kommt von humus. Das heißt eben Erdreich, Erdreich. Und das gilt übrigens auch für das französische humilité. Die Etymologie des deutschen Wortes Demut hat damit nichts zu tun, aber sie ist für uns nicht weniger aussagekräftig. Demut kommt vom mittelhochdeutschen Dimut und meinte ursprünglich die Gesinnung eines Dienenden. Dimut. Das führt uns abschließend also direkt zu Jesu Empfehlungen an seine Jünger. Zitat: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Matthäus 20. Pater Maria Eugen verbindet diese Worte Jesu mit denen, die wir eingangs zitierten: Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und er schließt das Kapitel über Demut ab mit hoffnungsvollen Worten an seine Leser, Hörer, das heißt auch an uns heute. Zitat von Pater Maria Eugen: Demut und Sanftmut. Kraft und Güte sind der Duft Jesu Christi und auch der Duft der glühenden Demut. Sie sind ein erstes, untrügliches Zeichen für eine göttliche Berührung und zugleich ein leiser, aber sehnlicher Ruf nach neuen Heimsuchungen durch die Barmherzigkeit Gottes. Lassen wir uns also durch Demut von Gottes Barmherzigkeit heimsuchen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank auch an Professor Dorothea Merkies vom Säkularinstitut Notre-Dame de Ville. Wir haben hier in der Sendung Spiritualität Ihren Vortrag gehört, ganz grundlegend zum Thema Demut, wie es der selige Pater Maria Eugen Crialu auch auffasst in seinem Buch Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Ja, und wenn Sie, liebe Hörer, jetzt Fragen haben, dann dürfen Sie gerne in dieser Sendung anrufen. Ich sage Ihnen die Nummer, die 089 517 008 008. Das ist unsere Hörerrufnummer, die 089 517 008 008. Wenn Sie eine Frage an Professor Merkies haben, dann sagen Sie es gerne, teilen Sie es uns mit, wenn Sie etwas beitragen möchten zum Thema Demut oder Ihnen jetzt in diesem Vortrag etwas aufgestoßen ist, das Sie gerne noch einmal von der Referentin genauer erfahren möchten, dann rufen Sie gerne an hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb 089 517 008 008. Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Wir haben heute das Thema der Demut genauer betrachtet in einem Vortrag von Professor Dorothea Merkies vom Institut Notre-Dame de Ville. Und jetzt die Einladung an Sie, Ihre Fragen zu stellen oder auch Ihren Dank loszuwerden an die Referentin. Ein erster Hörer hier auf Sendung, Herr Nagel. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, vielen Dank für das Gesagte. Das war so gut, dass man gar keine Fragen mehr stellen kann. Sowas hört man nirgendwo auf der Welt.
Außer ja, das vielleicht gerade
ja, ja? Ja, wunderbar, wunderbar. Also vielen Dank, ja?
Ja, vielen Dank, Herr Nagel, für den Dank. Ja. Und alles Gute Ihnen.
Danke. Wiederhören.
Und ein nächster Hörer ist hier auf Sendung und der hat eine Frage. Herr Luray aus Essen. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Also auch vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Wirklich, sowas hört man, da möchte ich mit meinem Vorredner anschließen, wirklich selten. Aber ich möchte eine Frage stellen.
Bitte.
Wie gehe ich als Christ damit um, wenn ich gelobt werde oder Anerkennung erfahre, weil es ja einerseits auch gut ist, wenn man ein Stück Selbstwertgefühl aufbaut. Wie kann ich das in Verbindung bringen mit Demut?
Das ist nicht also widersprüchlich. Also nehmen Sie gern dieses Lob oder diese lobenden Worte an. Wir brauchen auch Selbstbestätigung und Anerkennung. Aber je nachdem, also Sie wissen, das geht auf Ihre also Verdienste zurück, die Sie oder Fähigkeiten zurück, die Sie eigentlich von Gott bekommen haben. Und dann sagen Sie gleichzeitig, ich danke dir Gott, dass du mir diese Fähigkeit geschenkt hast. Und wenn es ist wichtig, dass man durch unsere Talente, die uns Gott geschenkt hat, dass wir also die anderen erreichen und dass sie uns belohnen. Das ist wirklich, da ist nichts beanstanden. Das ist die Demut, also Père Marie-Eugène sagte gerne, die Demut, manchmal dachte oder denkt man, die Demut, das heißt also auf dem Boden kriechen. Nein, überhaupt nicht. Wir sollten aufrecht, also wir sollen den aufrechten Gang also üben, aber innerlich überzeugt sein, dass was ich habe, ich bin Gottes Geschöpf, er ist mein Schöpfer. Alles, was ich tue, was ich, das habe ich ihm zu verdanken. Und solange Sie in dieser Haltung des Dankens und sind, dann ist überhaupt keine Gefahr, dass Sie können ruhig getrost, also sich auf die Lobworte freuen. Über die Lobworte freuen.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen und danke für diesen wunderbaren Vortrag.
Danke.
Ja, danke auch nach Essen an Herrn Luray für die Nachfrage hier noch einmal auf Sendung. Ja, und nachdem jetzt keine weiteren Hörer hier auf Sendung sind, vielleicht auch noch zum Schluss, Professor Merkies, Sie hatten vorhin es kurz erwähnt gehabt, Thema Maria auch und Demut. Also sie ist ja auch ein großes Beispiel für uns in ihrer Demut. Wie können wir denn jetzt von Maria lernen oder Sie da auch um Hilfe bitten?
Ja, eben, damit sie, also dass sie uns formt. Wir sind ja ihre Kinder und sie kann uns also formen sozusagen, wie sie ihr Kind, also Jesus da. Natürlich, wir sind nicht also wie Christus, aber sie ist die Demut in Person, weil sie eigentlich in der Wahrheit war. Sie wusste, also ganz einfach, ne? Sie hatte nicht Theologie studiert, nichts, nein, sie wusste, ich bin also Gottes Kind und als sie als sie erfuhr, dass sie die Mutter Gottes werden sollte, also hat sie sich nicht irgendwie geschämt, ich bin nicht würdig, weil sie in der Wahrheit war, hat sie das angenommen, weil Gott hat sie auserkoren, auserwählt, weil sie eben also demütig war. Natürlich, sie war also und befleckt Empfängnis. Ja, Gott, der hatte sie schon, der hatte schon einen Plan. Also, aber ihre Demut ist wirklich, was sie die ganze Zeit charakterisiert. Also wir hören selten von ihr im Evangelium. Sie ist immer, also sie tritt zurück, aber sie ist da, wenn sie da sein sollte. Und sie ist immer zurückhaltend und aber nicht, wie ich vorher sagte, sie war sich selbst, aber als Geschöpf Gottes, normal würde ich sagen. Sie war demütig, weil sie in der Wahrheit war. Sie hat nicht geleugnet, dass ihr Schicksal, dass ihre Auserwähltheit also toll war. Sie hat das eingesehen, aber sie hat das nicht für sich behalten. Sie hat immer wieder betont, und das hören wir in Magnificat, Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Ne? Und das ist diese Haltung. Wir sollten nicht vor Gott kriechen und sagen, also ich bin böse, ich bin schlecht, ich bin ein Wurm. Nein, das war eine Tendenz vielleicht früher, vor ein paar Jahrhunderten, aber das ist falsch. Also wir sind Gottes Geschöpfe, und das ist ein Grund, um, was würde ich sagen, stolz zu sein. Aber weil wir Geschöpfe sind und Gott unser Schöpfer, bleiben wir in der Demut. Sonst ist die Beziehung zu Gott nicht richtig. Also bitten wir, also die beste, ja, ich muss auf Ihre Frage zurückgehen, also beten wir zu Maria, sie möge uns also helfen, wie sie, also demütig zu werden. Wie ich in dem Vortrag sagte, eigentlich nur diese glühende Demut, was das Licht Gottes uns also gibt, das ist also echte Demut. Und wir müssen ja um diese Form der Demut bitten. Ja, ich weiß nicht.
Ja, nein, herzlichen Dank nochmal für diese Worte auch hier zum Abschluss der Sendung. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Merkies, für den Vortrag zum Thema Demut. Danke, dass Sie hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb heute unser Gast waren und uns dieses Thema näher gebracht haben. Herzliches Dankeschön.
Danke.
Damit verabschiede ich mich von Ihnen hier am Mikrofon. In der Sendung Spiritualität war heute Nadja Neubauer. Und noch einmal auch ein herzliches Vergelt's Gott an Professor Dorothea Merkies vom Institut Notre-Dame de Ville.